Kurznachrichten. Bis ich bis zum Winterwahnsinn in dieses Dossier an diesem Montag. Auch wenn wir alle näher an der 70 sind.
Du kannst nicht immer 17 sein.
Was ich tun würde, wenn ich nochmal 18 wäre, wird gefragt Sarah Wagenknecht und sie antwortet aus dem Urlaub.
17 Jahre blondes Haar.
Du kannst nicht immer 17 sein, schleimte Chris Roberts und Udo Jürgens, brünftete 17 Jahre blondes Haar. Beide Herren sind nun nur von den Witwen an den Gräbern zu besuchen. Wir aber befassen uns mit dem publizistischen Erbe von Sarah Wagenknecht, an dem sie noch feilt. Kritisierte ich unlängst an dieser Stelle die Unterbrechung ihrer Wochenschau ob des Urlaubs mit der Gegenfrage, macht der Krieg Urlaub? Und nun, als hätte sie es gehört, was ja durchaus sein kann, das Umfeld kennt mich, antwortet sie eben aus diesem. Einmal 6 persönliche Fragen, einmal 7 persönliche Fragen und alles mündet in, was ich tun würde, wenn ich 18 wäre. So erotisieren wir uns zu diesem Höhepunkt, wollen aber zuvor zur Kundgebung am 13. September aufrufen, stoppt den Völkermord in Gaza am Brandenburger Tor 14 Uhr.
How dare you?
Da stoppten wir schon einiges, eher nicht. Mit dabei Bowser, Massiv, Rapper, wenn ich das richtig verstehe, Dieter Hallervorden und Gabriele Krone-Schmalz. Auch die Tageszeitung Junge Welt sekundiert. Vergisst nicht, Peter Maffay zu erwähnen.
Einer der größten Rockstars der deutschen Musik, Peter Maffay. Über 7 Brücken musst du gehen.
Über 7 Brücken musst du gehen.
Maffays Schändung des DDR-Kulturerbes, liebe ehemaligen Mitgliederinnen und Mitglieder Ron des Kulturbundes. Aber natürlich frage ich mich auch, wenn er ist einer der größten Rockstars, was sind dann Led Zeppelin? Ein Erdbeben? Liebe Schlagerfreunde, bevor wir uns verplaudern, 7 politische Fragen an Sarah Wagenknecht.
Und nun das Dossier.
7 politische Fragen, die ich euch jetzt beantworte. Warum Waffenlieferungen kein Friedensprojekt sind. Früher war das selbstverständlich. In Kriegs- und Krisengebiete liefert man keine Waffen. Hatten die Grünen sogar noch 2021 im Wahlprogramm, weil doch klar ist, Waffen töten. Und wenn man Tötungsmaschinen liefert, dann hört das Töten nicht auf. Kriege müssen diplomatisch gelöst werden und nicht mit immer mehr Waffen. Warum Arbeit sich wieder lohnen muss für alle? Ja, erstmal ist es ein Gebot der Gerechtigkeit. Wer schuftet, wer sich anstrengt, der muss auch was davon haben. Und nicht nur irgendwelche Aktionäre irgendwo auf der Welt, die vielleicht ihre Depots nur geerbt haben. Und es ist natürlich auch eine Frage der Motivation und des Anreizes. Also wer nichts dafür kriegt, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, dass der dann keine große Lust hat, viel Leistung zu bringen. Was läuft falsch in der Regierung? Oh Gott, da könnte ich jetzt zu einem langen Vortrag ausholen, aber ich mach's kurz, dass diese Regierung wieder mal nichts von dem einlöst, was sie versprochen hat, sondern Wahlversprechen in Reihe bricht. Das fing gleich am Anfang an. Das größte Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik, noch dazu schuldenfinanziert, hatte Merz das angekündigt. Nein, er hat sogar ausgeschlossen, zumindest was die Schulden angeht. Ja, ging weiter. SPD verspricht einen Mindestlohn von 15 Euro. Den wird es aber selbst 2027 noch nicht geben. Oder die Regierung verspricht, die Stromsteuer zu senken, auch für normale Bürger. Tja, auch schon wieder einkassiert. 5 Milliarden hätte das gekostet. Hat man nicht. Aber 9 Milliarden, um Waffen an die Ukraine zu liefern und so weiter und so fort. Ja, wenn Politik nicht mehr sich um das kümmert, was das Leben der Menschen verbessert, sondern eher dieses Leben verschlechtert, wenn sie diese Wirtschaftskrise verlängert, wenn sie eine idiotische Energiepolitik macht, wenn sie die soziale Ungleichheit vergrößert, dann muss man sich doch nicht wundern, dass immer mehr Menschen wütend und frustriert sind. Was ich von der CDU nicht mehr hören kann, dass sie eine Partei wäre des Mittelstands, eine Partei von Ludwig Erhard. Um Gottes Willen, was machen die für eine Politik? Für die großen Finanzkonzerne, BlackRock und Co., wahrscheinlich auch kein Zufall, da war der gute Merz ja mal. Aber kleine Betriebe, mittlere Betriebe, die lassen die komplett im Regen stehen mit hohen Energiepreisen, mit immer mehr bürokratischen Auflagen. Da hat sich doch gar nichts geändert. Und deswegen, also liebe CDU, tut bloß nicht so, dass ihr eine Partei des Mittelstands seid. Was ist eigentlich links und was nicht? Ja, das wissen wahrscheinlich die meisten Menschen nicht mehr, weil heutzutage sogenannte linke Parteien teilweise für Waffenlieferungen werben, zum Beispiel die Grünen, oder für Aufrüstung, wie auch die Linken ja im Bundesrat das größte Aufrüstungspaket der bundesdeutschen Geschichte durchgewunken haben. Und dann beschäftigen sich Linke gerne mit irgendwelchen Genderfragen und Sprachpolizei und haben eine deutliche Neigung zum Autoritarismus. Das haben wir in der Corona-Zeit erlebt. Klassisch links ist das alles nicht. Klassisch links war, sich für die einzusetzen, denen es nicht gut geht, die keine reichen Eltern haben, die sich durchkämpfen müssen. Und das Leben für diese Menschen zu verbessern, ihnen Aufstiegschancen zu ermöglichen, echte Chancengleichheit, das war mal links. Und in dem Sinne bin ich zum Beispiel immer noch eine Linke. Was ich von Cancel Culture halte? Na, überhaupt nichts. Ehrlich gesagt, ich finde, das ist unvereinbar mit einer liberalen, demokratischen Gesellschaft, dass Meinungen, die einem nicht passen, in eine Ecke gestellt werden als Nazi-Position, mit der man dann nicht mehr reden darf, die einfach ausgeschlossen werden, unter Druck gesetzt werden. Das hatten wir in der Corona-Zeit zur Genüge, aber wir haben es jetzt auch bei der Frage von Krieg und Frieden. Wer für Diplomatie wirbt, ist ein Putin-Knecht, kennen wir alles. Cancel Culture? Nein, danke. Warum ich trotz allem an dieses Land glaube? Weil ich einfach auch immer wieder erlebe, was es hier für tolle Menschen gibt, für engagierte Menschen, die ehrenamtlich etwas tun, auch für ihre Mitmenschen, die nicht nur an ihren Egoismus und ihren Geldbeutel denken. Weil ich immer wieder so viel Engagement erlebe, auch im BSW, junge Leute, die bei uns mitmachen, denen nicht egal ist, wie es hier weitergeht. Und deswegen glaube ich, wir könnten so vieles so viel besser machen, wenn wir nicht so furchtbare Parteien an der Macht hätten. Das müssen wir doch mal ändern.
Zunächst am 13. September ans Brandenburger Tor.
Das ist richtig.
Hier ehrten am 2. August schon einige tausend Menschen bestimmte Berufsgruppen.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Und am 3. Oktober soll an selber Stelle dann wieder eine Großdemonstration sein.
Give us a credit.
Bevor ich mich dazu verbreite, die nächsten 6 politischen Fragen an Sarah Wagenknecht.
6 persönliche Fragen, die ich euch beantworte. Ehrlich beantworte. Dinge, die ich mir gewünscht hätte, dass man sie mir sagt, als ich 20 war. Als ich 20 war, war ich ziemlich arrogant und von mir überzeugt. Und ja, man hätte mir schon sagen können, nicht jeder, der anders denkt als du, ist deswegen dumm oder korrupt. Es kann auch sein, dass er gute Argumente für seine Meinung hat. Außerdem, ja, ich war damals ein totaler Einzelgänger. Und deswegen wäre es schon gut gewesen, man hätte mir gesagt, dass man in der Politik auf andere Menschen zugehen muss. Weil alleine kann man zwar gute Bücher schreiben, aber keine gute Politik machen. Und dazu gehört auch, dass man nicht jedem sofort zeigt, was man von ihm hält. Und das Dritte, das ist nicht nur für 20-Jährige wichtig. Wenn dein Gegner A sagt, musst du nicht deshalb B sagen. Es könnte auch sein, dass A richtig ist, egal wer es sagt. Was mir Kraft gibt, wenn alles zu viel wird, also zum einen wirklich Sport, Fahrradfahren, raus in die Landschaft, auspowern, genießen, die Sonne, die Luft, das hilft richtig. Und natürlich, ja, mit Freunden reden, mit meinem Mann, mit Menschen, die ich gern habe, die klug sind, die mir auch gutes Kontra geben, wenn es mal nötig ist, aber mit denen ich mich austauschen kann. Wenn man also so erlebt, was politisch so passiert, das geht euch ja wahrscheinlich ähnlich, was einem zugemutet wird an Dummheit, an Beleidigung der Intelligenz, wenn man auch nur den Fernseher anmacht oder auch bestimmte Leitmedien aufschlägt, da hilft es wirklich, mit jemandem zu reden und auch zu spüren, nee, man ist nicht der Geisterfahrer, der alles anders sieht, sondern viele sehen es so. Wenn ich heute noch mal anfangen würde in der Politik, das müsste ich mir sehr ernsthaft überlegen, ob ich mir das nochmal antun würde. Ja, aber ernst, ich glaube, ich würde schon vieles ähnlich machen, zu meinen Überzeugungen stehen, also auch das vertreten, was ich denke und nicht mich irgendwie verbiegen. Aber vielleicht von Anfang an ein bisschen mehr darauf hören, auch was andere sagen, andere Argumente an mich ranlassen, mich auch überzeugen lassen, weil da bezahlt man sonst ziemlich viel Lehrgeld, wenn man das nicht macht. Und ich würde auch nicht vielleicht aus reiner Bockigkeit, das habe ich ja damals in den 90er Jahren, Dinge sagen, nur um mich abzusetzen von Leuten, die ich nicht mochte und die ich auch aus gutem Grund für Opportunisten hielt. Also ein bisschen was würde ich schon anders machen. Was ich jungen Frauen raten würde, die sich politisch engagieren wollen, ja vor allem, traut euch. Lasst euch nicht von Macho-Gebaren einschüchtern. Taffe Frauen brauchen keine Quoten. Aber wir brauchen mehr engagierte junge Frauen, auch hier im BSW. Und für alle, auch natürlich für junge Männer, gibt's ja jetzt den Jugendverband. Ein Moment, in dem ich an mir gezweifelt habe und was ich daraus gelernt habe. Ja, ich hatte 2019 mal ein Burnout. Da lag ich wirklich flach. Ich konnte nicht mehr und ich dachte, ich schaffe gar nichts mehr. Bin damals als Fraktionsvorsitzende zurückgetreten und hatte die Bewegung Aufstehen gegründet. Auch das habe ich dann aufgegeben, die Spitzenfunktion. Und es hat mir schon gezeigt, also klar, Kraft hat Grenzen und man muss genau schauen, was man sich zumutet. Wenn man zu viele Dinge macht, vor allem von denen, die nur verschleißen. Und damals gab es ja unendlich Machtkämpfe, Rangeleien, Rivalitäten damals in der Linken. Das hat mich völlig zermürbt. Und dass man sich fokussiert, dass man die Dinge macht, die man wirklich gut kann, aber vor allem auch die Dinge, die produktiv sind, die was bewegen und nicht die, die einen runterziehen. Dass man seine Kraft besser einteilt. Das habe ich damals gelernt. Ein Buch, das meine Sicht auf die Welt verändert hat. Also klar gibt es viele Bücher, die mich sehr beeindruckt haben, auch sicherlich verändert haben. Aber es gab eins, das hat tatsächlich meinen Lebensweg verändert. Und das war Goethes Faust. Das klingt jetzt total komisch, aber ich habe den mit 16 gelesen. Und ich war vorher eigentlich eher so eine Art Nerd. Also ich habe Mathematik gemacht. Ich war total begeistert davon, irgendwelche schwierigen Aufgaben auszuknobeln. Aber so für die Gesellschaft, für die Politik habe ich mich null interessiert. Und der Faust hat mich das erste Mal auch mit dieser ganzen Widersprüchlichkeit zwischen Faust und Mephisto darauf gebracht, das eigentlich spannende Thema ja ist, was unsere Gesellschaft zusammenhält und wie wir die verändern. Ich habe damals in der DDR gelebt und ich habe der Faust fängt ja an in seinem Studierzimmer, in einer Enge und da will er raus. Und das war ein Lebensgefühl, das ich so teilen konnte. Und da habe ich angefangen, mich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Und ohne wäre ich wahrscheinlich irgendwie, hätte ich Mathematik studiert oder Informatik, wäre Programmierer geworden oder sowas, aber bestimmt kein Politiker.
Nun wissen wir, wie überzeugt Sarah Wagenknecht von sich war, als sie 20 war und dass sie bestimmt keine Politikerin geworden wäre.
Das Dossier.
Großdemonstration am 13. September stoppt den Völkermord in Gaza am Brandenburger Tor. Am 2. August war bereits, am 3. Oktober soll auch noch sein. Ich kommentiere, gespaltener können die nicht sein, die für den Frieden sind. Gestärkter können die nicht sein, die für den Krieg werben. Nur denen wird man, wenn denn der Krieg tobte, keine Vorwürfe machen können.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Dem Kanzler nicht, auch nicht seinem Soldaten.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Offen und ehrlich, wobei von Hegel bis Kant werden hier Philosophen Fragen stellen und Psychologen analysieren. Möglicherweise auch in den BRICS-Staaten. Wer sich mit Interpretationen schwer tut, wird daran erinnert, dass es in den 40er Jahren angestrengtes Wegschauen und Weghören bedurfte, um nicht zu wissen, was in Russland und den Konzentrationslagern vor sich ging.
Im Grunde müssen wir die Russen so niederkämpfen, wie das mal mit der Sowjetunion gelungen ist, technologisch, politisch.
Auch eher klar und deutlich ist er doch in der Atlantikbrücke. Und im Vorstand von Rheinmetall, irritierenderweise auch in der SPD.
Das ist richtig.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Ja, in der CDU, aber es irritiert mich nicht. Frau Sacharowa. Vorwürfe wird man aber denen machen, die sich spalten ließen. Die nicht alle Kräfte bündelten, die eintraten für den Frieden. Ob berechtigt oder nicht, diese Vorwürfe werden bleiben. Auch lehren, sich zu organisieren.
Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken.
Eventuell wird das Ganze aber nicht mehr in Deutschland verhandelt. Daher jetzt Sarah Wagenknecht, was ich tun würde, wenn ich 18 wäre.
Freundschaft!
Ich beantworte euch Fragen, die mir auf TikTok gestellt wurden. Sunny Lea fragt, wenn Sie einen Tag lang 18 wären, was würden Sie heute sofort machen? Ein Tag 18, weiß ich nicht. Ein Jahr 18, da würde ich tatsächlich ein Jahr Work and Travel machen. Das heißt, in unterschiedlichen Ländern dieser Welt arbeiten, um die Gesellschaften, die Probleme, das Leben der Menschen dort richtig kennenzulernen. Also ob in Indien, in Afrika, in einem afrikanischen Land, in Neuseeland. Ich glaube, das ist total spannend. Aber Cloud fragt, gibt es etwas, was Sie heimlich feiern, obwohl sie es öffentlich nicht zugeben würden? Naja, zum Beispiel würde ich wahrscheinlich gar nicht böse sein, wenn im Urlaub mein Handy kaputt geht und ich mal für 3 Wochen überhaupt nicht erreichbar wäre. Aber öffentlich würde ich natürlich sagen, ganz, ganz schlimm. Aber irgendwann will man auch mal richtig in Ruhe Urlaub machen. Finn Backpack fragt, welchen Emoji nutzen Sie am häufigsten? Ah ja, eigentlich, es gibt da so ein Smiley mit Tränen. Und das nimmt man ja immer, wenn irgendwas so völlig absurd ist, völlig daneben. Und mir fällt auf, es gibt so verdammt viele Anlässe, wo man das nutzen muss. Emilia Glow fragt, was war Ihre peinlichste Jugendsünde? Oh Gott, das berichtet man natürlich nicht gern. Also eigentlich, ja, ich war einmal wirklich so betrunken, dass ich absolut manövrierunfähig war. Ich lag nur noch da. Also man nennt das wohl Komasaufen, auch wenn es kein richtiges Koma war. Aber ich musste nach Hause getragen werden. Da war ich 16. Es war mir im Nachhinein total peinlich. Maya Moonlight fragt, welche Eigenschaft von jungen Leuten finden Sie am coolsten? Ja, ich denke, junge Leute sind oft noch nicht so verbogen. Sie sind direkter, sie sind klarer, sie sind ehrlicher vielleicht auch. Und sie haben noch Rückgrat. Und ich würde mir wünschen, dass sich die meisten Menschen das auch bewahren, wenn sie älter sind. Leo Sketch fragt, was denken Sie, würden Ihre Eltern heute über Sie sagen, wenn Sie wieder Teenager wären? Naja, sie würden mir wahrscheinlich sagen, was sie mir damals auch gesagt haben. Mach was Vernünftiges, geh bloß nicht in die Politik. Aber hab halt nicht drauf gehört. Kathi Brese fragt, wen würden Sie auf einer langen Autofahrt lieber dabei haben? Olaf Scholz oder Karl Lauterbach? Um Gottes Willen, eine lange Autofahrt mit Karl Lauterbach, das ist echt die Höchststrafe. Naja, mit Olaf Scholz, da wäre nur das Risiko, dass ich am Lenker einschlafen würde. Aber wahrscheinlich wäre das immer noch das kleinere Übel. Jonas Pixel fragt, wenn Politik ein Lied wäre, welcher Song wäre das für Sie? Ja, also wenn ich so die Kriegsreden von Friedrich Merz und anderen höre, da fällt mir vor allem ein Highway to Hell. Weil, ehrlich gesagt, wo soll das enden? Lilly Sunrise fragt, was war das letzte Mal, als Sie richtig laut gelacht haben und warum? Na, ich gebe ja zu, Oscar zeigt mir manchmal wirklich witzige Sachen, die er irgendwo in den Tiefen des Social Media findet, wo Leute ihre Wut über irgendwelche Politiker in total lustigen Memes äußern. Da gibt es immer wieder welche. Da könnte ich mich ausschütten vor Lachen.
Nicht zu weit wollen wir hier gehen. Sarah Wagenknecht im Dossier der kleinen Audiodatei und am 13. September auf der Bühne am Brandenburger Tor stoppt den Völkermord in Gaza. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass die aktuellen Veröffentlichungen auf ihrem YouTube-Kanal unter der Rubrik Q&A zusammengefasst wurden. Für alle, die der Sprache des Hegemons nicht vollumfänglich mächtig sind und die Amtssprache Deutsch vorziehen, Question and Answers, ich übersetze Fragen und Antworten, werbe grundsätzlich dafür, dem eigenen Volk in der eigenen Sprache gegenüberzutreten. So will ich es auch hier halten, in der kleinen Audiodatei. Wissen Sie, was ich erschnüffle? Den Duft des Opportunismus. Es ist ein besonderer Duft. So ein bisschen fischig, erinnert aber auch so ein bisschen an alte DDR-Gebäude. Ich war vor kurzem mit meiner Freundin zum ersten Mal in Thüringen auf dem Blessberg, Südthüringen, zu DDR-Zeit militärisches Sperrgebiet. Da waren bestimmt ganze Einheiten oben mit Ferngläsern ausgestattet, die konnten nach Coburg reinschauen. Wir haben im Dunst nur die Feste gesehen, aber bei klarer Sicht konnten sie dort die Leute auf den Straßen beobachten. Und da ist so ein Vereinsheim mit einer kleinen Vereinsgaststätte und da war dieser Duft. Empfindlich gerochen bei Friedrich Merz, die EU soll ihren Einfluss auf den Ukraine-Konflikt nicht überschätzen. Er erklärte, die USA spielen die entscheidende Rolle und könnten Russland beeinflussen. Das erkläre ich seit März 22. Mit Merz sprach das ZDF. Merz ist ja so ziemlich der zerschossenste Kanzler, den wir in Deutschland je hatten. Manche heißen ihn Lügenkanzler. Als väterlicher Freund gilt Rupert Scholz, Verteidigungsminister 88-89. Er gab vor etwas über einem Jahr der Schweizer Weltwoche ein Interview, in dem er sich auf Kurs, aber dennoch vernünftig zeigte.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Zumindest vernünftiger als dieses. Sollten Elemente dieser Vernunft rückkehren in die deutsche Außenpolitik? Donald Trump hieß Zelensky, er solle einen Deal machen. In einem Interview mit Fuchs-Nachrichten. Putin würde das gern sehen. Westeuropa solle sich ein wenig einbringen.
The victory The victory will change the world.
Gut, von dieser toxischen Substanz müsste Zelensky erstmal runter.
Slava Ukraine.
Für sein Land wäre es ein Heil. Namensvetter Putin fordert die gesamte Region Donetsk. Financial Times berichtet, NTV schreibt ab. Eingefroren werden dann die Frontlinien in Cherson und Zaporozhye. NTV schreibt Zaporizhia. Laut New York Times gibt es eine schriftliche Zusage, weder erneut die Ukraine noch ein anderes europäisches Land anzugreifen. Auch dürfe die Ukraine nach einem Abkommen Sicherheitsgarantien erhalten, aber nicht im Rahmen der NATO. Russisch soll wieder Amtssprache werden. Russisch-orthodoxe Kirchen im Land geschützt. Beides vernünftige Vorschläge, was die Leute beten und in welcher Sprache sie beten, sollte anerkannt sein. Ein Verlust des Bergbaugebiets Donetsk wäre aus wirtschaftlicher und militärischer Sicht ein großer Verlust. NTV zitiert Militärexperte Markus Reisner aus Österreich. Die Russen würden mit einem Schlag hinter die letzten Verteidigungsstellungen der Ukraine kommen. Der Weg nach Westen wäre dann frei. Ein nicht genannter europäischer Diplomat wird zitiert, Putin spiele auf langer Sicht und wird seine Versprechen nicht einhalten. Trump hat es eilig, einen Deal abzuschließen, Putin hingegen deutlich weniger. Trump will heute mit Zelensky sprechen. Dieser fordert Sanktionen gegen Russland, falls es kein Dreiertreffen mit Putin gäbe. Steve Witkoff meint, Moskau verzichte auf die Übernahme der ganzen Ukraine. Der FSB vereitelt einen Terroranschlag auf die Krimbrücke. Auch Melania Trump schrieb Putin einen Brief. Aber wir wollen ja heute sprechen über den Duft des Opportunismus am 18. August 2025, einem Montag. Zuvor einen Blick auf die Speisekarte des russischen McDonalds werfen, Vkusnoi Dochka. Und sie präsentieren einen Hello Kitty Burger, einen rosa Burger. Hello Kitty, eine fiktive Figur der japanischen Firma Sanrio in Katzengestalt. Riechen Sie ihn wieder, den Duft des Opportunismus. Sind wir Prophet? Weiß nicht. Machen wir Profit immer? In Weißrussland gibt es derartiges nicht. Mack präsentiert einen Tasty Schinken und Maestro Big Burger. Der sieht lecker aus. Usna. Valentin Rybakov, der ständige Vertreter von Weißrussland bei den Vereinten Nationen, kommentiert im Fernsehsender 1 das Telefongespräch zwischen dem Präsidenten Lukaschenko und den USA am 15. August. US-Präsident Donald Trump rief Lukaschenko an. Rybakov war Dolmetscher. Es ging um die Ukraine, auch um Nahen Osten, Kaukasus. Das Gespräch zwischen beiden war freundlich, ehrlich und offen. Na, Humor haben sie ja beide. Zum Berufsfeiertag, dem Tag der Luftstreitkräfte, gratulierte am 17. August Alexander Lukaschenko dem Bestand und den Veteranen. Und in einem weiteren Gespräch mit Wladimir Putin, ebenfalls am 17. August, wurde die Lage angesichts der Verhandlungen in Alaska besprochen. Aber nun endlich zurück zum Duft des Opportunismus. Im Tagesspiegel verbreitet sich der Mann, der nicht immer lacht, wie ein Schlager verheißt. Ein Mann, der vor allem an den falschen Stellen lacht. Armin Laschet, CDU. Zum Alaska-Treffen gut, dass Dynamik in die Diplomatie gekommen ist. Er meint, wir können alle Ergebnisse jetzt noch gar nicht bewerten, denn wir Europäer saßen ja nicht am Verhandlungstisch und kennen nur das, was Präsident Trump übermittelt hat. Abzuwarten ist der Besuch von Zelensky heute in Washington.
Give us a credit.
Weiter Laschet, Gott sei Dank wurden Fortschritte nicht konkret ausgebreitet. Wenn es ernsthafte Bewegungen in Richtung Frieden geben soll, ist das der richtige Weg. Hinter verschlossenen Türen müssen Lösungen gefunden werden. Zum Applaus von Trump an Putin schon eine eigenartige Geste. Der Tagesspiegel fragt, wie wertvoll sind die Bilder für Putin. Laschet, mich stört die einseitige Skepsis und Kritik, die es von europäischer Seite an diesem Treffen in Alaska gibt. In früheren Zeiten freuten wir uns eher, wenn sich der russische und der US-amerikanische Präsident verstanden. Das waren Signale für Entspannung. Ich ergänze, Russland ist das größte europäische Land. Auch Laschet, Putin war immer auf der Weltbühne. Er hatte weiterhin Beziehungen mit China, Indien, Südafrika, Brasilien, Türkei, Israel, den arabischen Golfstaaten, vielen Ländern im globalen Süden. Putin und Lavrov waren überall präsent, nur nicht in Europa. Grüße an die BRICS. Auf die Frage, ob Putin es gelungen sei, ein Keil in die westliche Allianz zu treiben, Laschet nein. Zu Gebietsaustausch, Laschet, jeder weiß, dass am Ende auch über die besetzten Gebiete gesprochen wird, aber niemand wagt es, das auszusprechen. Dass Zelensky und die Westeuropäer nicht am Tisch saßen, ist laut Laschet auch unser eigenes Verschulden. Zitat, es ist schon eigenartig, wenn sich die Europäer jetzt beschweren, dass sie nicht am Tisch saßen, wenn sie zuvor nie zu Gesprächen bereit waren.
Alles für die Freiheit aufzugeben. Das ist Freiheit.
Mehr Laschet, weniger Freuding wäre hoffnungsstiftend. Verstorben Schauspieler Terence Stamp. Die Bundesregierung lehnt Wiedergutmachungszahlungen an frühere Kolonien ab, berichtet die Tagesschau. Fälschungen in der Forschung nehmen zu. Polen kehren in ihr Heimatland zurück. Ebenfalls Berichte, Tagesschau. Grund: Wirtschaftswachstum. Frankreich debattiert über kinderfreie Zonen, Bericht ORF, zum Beispiel in Hotels. Der syrische Übergangspräsident Al-Sharaa möchte eine Vereinigung des Landes ohne Blut. Proteste gegen Vucic in Serbien, Parteibüros standen in Flammen. Und Stichwahl ums Präsidentenamt in Bolivien, vorläufig vorn mit der Rechtspolitiker Paz. Ein weiterer Konservativer liegt vorn Richtung Stichwahl. Asien, Xi Jinping gratuliert den indonesischen Präsidenten zum 80. Jahrestag der Gründung Indonesiens. China veröffentlicht Bericht über Menschenrechtsverletzungen der USA 2024 und hält die zweite Probe für eine Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Sieges über die japanische Aggression und Faschismus ab. Darauf einen echten Kim Jong-un. Sein Ausspruch: bei der sozialistischen Baukunst unserer Prägung geht es dem Wesen nach um die Privilegierung der Volksmassen.
Einschränkung der Meinungsfreiheit, das gibt's natürlich überhaupt
nicht. So halten wir es, Frau Wagenknecht.
좋지, 백이. 2023년 4월 4일 정량.
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
3 Tage Sommer, dann eine Prise Herbst. Unbeständig.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.